Dilla was a rebel, you know what I'm saying? Sportphysio Talk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. Willkommen zu einer neuen Folge des Sportphysio Talk Podcast. Heute Teil 4 unserer Kreuzbandserie. Wir tauchen heute tief in die zweite Phase der Rehabilitation ein. Ein entscheidender Abschnitt auf dem Weg zurück zur vollen Belastbarkeit. Der Fokus liegt diesmal auf dem Einstieg ins Krafttraining und eben auch dem großen Meilenstein Return to Run. Ich erkläre sozusagen ein wenig, welche Übungen in der Phase aus meiner Sicht sinnvoll sind, worauf man besonders achten sollte und wie der Umbauprozess des neuen Kreuzbandes von einer Sehne zu einem, ich sage jetzt mal, funktionellen bandartigen Gewebe abläuft. Ein wirklich spannender biologischer Vorgang, der, glaube ich, aber auch oft in dieser Return-to-Sport-Testung ein wenig unterschätzt wird. Warum dazu mehr? Außerdem gibt es natürlich auch noch einen Blick auf wichtige Tests, die helfen können, am Ende dieser Phase den nächsten Schritt in der Reha zu planen und auch etwaige Gefahren, die in der Phase auftreten können. Und wie gesagt, das große Ziel des Laufens, dass man hier effektiv den Einstieg auch wieder schaffen kann. Viel Spaß mit Folge 75. Zu Beginn der heutigen Folge gibt es einen kleinen Physiologie-Deep-Dive, denn ich glaube, das ist wichtig, diese Informationen, um die weiteren Phasen auch zu verstehen und eben auch ja, etwaige ungünstige Belastungen vermeiden zu können. Wir sind ja jetzt so nach der Phase 1 und mit Beginn der Phase 2, da reden wir, wie gesagt, jetzt in meiner Vorstellung so von etwa 4 bis 6 Wochen. Da ist das neue Kreuzband einfach sehr vulnerabel. Was heißt das? Zu Beginn, also kurz nach der Operation, ist das Transplant ja selbst sehr, sehr reißfest, weil es eben eine Sehne ist. Und wir wissen ja, Sehnen halten ganz viel aus und die reißen auch nicht so schnell aufgrund ihrer physiologischen Zusammensetzung. Wenn in der Phase irgendwie ein erneuter Riss oder ein Ausriss stattfindet, dann eigentlich eher nur, wenn sich der Bohrkanal gelockert hat und es da intraoperativ zu irgendwelchen Problematiken gekommen ist, aber kommt selten vor. Wie gesagt, das neue Transplant ist in allen Fällen, egal welche Methode man nimmt, immer noch eine Sehne zu Beginn. Ausnahme jetzt etwaige Refixationen von einem gerissenen Kreuzband oder so. Aber eine Sehne hat nun mal ihre Reize und auch ihre Versorgung, die ist jetzt nicht so gut. Und diese Versorgung ist aber durch die Entnahme nun auch mal komplett weg. Das heißt, das Gewebe wird nicht mehr versorgt. Was passiert mit Gewebe, was nicht versorgt wird? Es stirbt in der Regel ab, es nekrotisiert. Und das passiert auch so ein wenig mit dem neuen Kreuzband, mit dem einzigen Unterschied, dass zu einem wirklich nekrotisierten Gewebe der Körper fängt wieder an, eine neue Struktur aufzubauen. In unserem Fall produziert der Körper dann so ein bandartiges Gewebe, eben das neue Kreuzband. Der Prozess, den nennt man Ligamentisierung. Und bevor wir uns jetzt eben über Maßnahmen, Ziele und eben die Meilensteine wie das Laufen in der Phase 2 zu Gemüte führen sozusagen, möchte ich eben zuerst mal diesen Prozess dieser Ligamentisierung besprechen, da dieser dann auch oft erklärt, warum es zum Beispiel keinen Sinn macht, nach 5 bis 8 Wochen schon zu laufen. Weil egal ob Amateursportler oder millionenschwerer Profisportler, die Biologie, die kannst du trotz viel Geldes nicht beschleunigen. Du kannst den Prozess natürlich mit viel Geld bestmöglich unterstützen. Deshalb ist das vermutlich vielleicht auch der Grund, warum die meisten Profisportler auch wieder früher zurück sind, weil von Beginn an einfach jedes noch so kleine Detail mitgenommen wird, egal ob das evidenzbasiert ist oder nicht. Da werden einfach ja alle Geschütze aufgefahren, was ja auch völlig legitim ist, wenn das Geld bzw. die Infrastruktur im Verbandverein das hergibt, dann gerne das machen, bin ich voll pro dafür. Aber trotzdem, die Natur heilt nun mal so, wie sie es für richtig hält. Die lässt sich da einfach noch nicht beschleunigen. Man kann sie bestmöglich unterstützen. Und deshalb erfüllen viele Profisportlerinnen zwar vielleicht alle funktionellen Tests, sei es Kraft, Sprung, Koordination, alles was es so gibt, aber das Band ist nach 6 bis 7 Monaten trotzdem noch nicht bei 100%. Aber dies ist dann eben auch ein wenig, ich sage mal, Berufsrisiko bzw. Stress von seitens der Manager, Funktionären, Trainer etc., weil denen der Prozess der Ligamentisierung natürlich meistens, ich sage jetzt mal, egal ist bzw. nicht bekannt. Und da leider auch hat vielleicht dann auch die medizinische Abteilung im Sport oft nicht immer das letzte Wort, sondern vielleicht eher die zahlen, sprich wer zahlt, schafft an. Und die sehen dann die Werte, die der Sportler oder die Sportlerin in den Tests abliefert und somit ist der für die auch wieder fit. Und wie gesagt, ein Restrisiko besteht aber immer und dessen sollten sich alle Sportler und Sportlerinnen, die so eine Verletzung auch haben und vielleicht viel früher als empfohlen wird, wieder zurückgehen, auch bewusst sein. Aber jetzt zur Ligamentisierung. Schönes Wort. Der Umbau, wie gesagt, einer vorderen Kreuzbandplastik umfasst mehrere Phasen, in denen dieses transplantierte Sehnengewebe, sei es jetzt eine Patellasehne oder eine Hamstringsehne, allmählich zu einem bandartigen Gewebe umgebaut wird. Wie gesagt, nennt sich Ligamentisierung. Dauert in der Regel mehrere Monate bis hin zu Jahre. Und das Ganze rennt in so Phasen ab. Da gibt es zu Beginn einfach, wenn man es jetzt klassisch betrachtet, diese Entzündungsphase. Man kann aber da auch eben sprechen von dieser Nekrose, von dieser Degeneration. Das ist einfach unmittelbar nach der OP. Dauert in der Regel bis etwa 1 bis 4 Wochen. Man ist sich bei dieser ganzen Ligamentisierungssache jetzt natürlich nicht ganz so genau, weil es natürlich einfach auch individuell ist, wie das sozusagen abstirbt und wieder neu aufbaut. Da hängen mehrere Faktoren dran. Noch dazu ist es natürlich auch sehr, sehr schwer, das Ganze auch zu überprüfen in wöchentlichen Abständen, weil man da ja eigentlich jedes Mal von dem Band, wie gesagt, auch irgendwie eine Biopsie nehmen müsste, um zu sehen, wie die Zellzusammensetzung ist. Und das geht halt nur, wenn man im Knie ist. Und das ist wahrscheinlich auch gar nicht möglich, dies in einer Studie umzusetzen, weil das, auch da hat die Evidenz ihre Grenzen. Das geht einfach nicht. Aber wie gesagt, nach der Einsetzung sozusagen reagiert eigentlich das umliegende Gewebe auf das Transplant mit so einer entzündlichen Reaktion. Da kommt es zu einer lokalen Schwellung, zu einer Zellinfiltration, zum Beispiel mit diesen Makrophagen oder Fibroblasten, die einfach diese Heilungsreaktion dann auch einleiten. Da erreicht das Transplant in diesem Zeitraum, in dem ersten, auch meistens sein Belastungsminimum und zeigt da auch, auch schon einfach deutliche Strukturverluste. Und auch oft geht das mit so einer fettigen Degeneration einher. Prozess heißt da eben, diese zelluläre Nekrose tritt auf, bei dem die Zellen sozusagen im Transplant aufgrund des Verlustes der Blutversorgung auch absterben. In der Phase kommt es dann eben zu so einer Teilzerstörung des ursprünglichen Sehnengewebes. Wie gesagt, das wollen wir ja auch haben. Das Sehnengewebe wird dann eben vorübergehend schwächer, weil eben dieses Sehnengewebe abgebaut wird, bevor dann eben das neue bandartige Gewebe sich ausreichend regenerieren und stabilisieren kann. Aber es wird schon von einem vaskularisierten Gewebe umhüllt und man kann sich da so vorstellen, dass eben so Blutgefäße aus dem Empfängergewebe sozusagen dort beginnen, in das Transplant ganz langsam einzuwachsen. Was aber auch bedeutet, dass eben die Zugfestigkeit in diesen ersten Wochen einfach nur, wenn man da in Prozent spricht, sehr, sehr, ich sage jetzt mal bei 20-25% des gesunden Kreuzbandes im anderen Bein sozusagen liegt. Das heißt eben, wie gesagt, direkt nach der Operation hängt die Belastbarkeit einfach weniger von der Reißfestigkeit des Transplantes ab, sondern mehr von der Stabilität und Steifigkeit der Verankerung, weil das Band selber eben in diesem Umbauprozess ist und da eigentlich gar nichts zu einer Stabilität oder nicht wirklich was dazu beiträgt. Wenn diese erste Phase abgeschlossen ist, dann geht es so ungefähr, wie gesagt, Zeitpunkt sind schwierig da zu nennen, geht es ungefähr dann ab der vierten Woche bis ungefähr drittes Monat kommt dann diese Revaskularisierungsphase, das heißt, hier wird das Band wieder revitalisiert. Das heißt, hier ist auch die erhöhte Vulnerabilität des Transplants einfach da. Das ist ein zentraler Punkt im Heilungsverlauf nach einer Kreuzbandplastik, da das Transplant in der Phase strukturell wirklich sehr, sehr geschwächt ist. Auch wie schon in Phase 1, aber da ist es zu Beginn, wie gesagt, vielleicht noch etwas stabiler, aber hier ist einfach noch nicht eine endgültige Festigkeit erreicht. Das lässt sich genauer erklären, dass eben der Abbauprozess trägt auch noch in dieser Phase einfach zu dieser massiven Schwäche bei und zeigt auch, warum es gerade da auch besonders verletzungsanfällig ist. Und da fühlt man sich, wie gesagt, vielleicht schon oft mal gut von Sportler, Sportlerinnen-Seite, die die OP hatte, weil einfach vieles dann funktioniert im Alltag und so weiter. Aber eben diese Phase immer noch sehr, sehr vulnerabel. Da wächst das Gewebe eben vermehrt in das umliegende Gewebe auch noch ein. Dadurch sprießt mehr Neubildung von Blutgefäßen innerhalb des Transplants auch ein. Das wird natürlich dadurch besser durchblutet, was die Versorgung mit Nährstoffen und Sauerstoff natürlich deutlich verbessert. Aber trotzdem ist dieser Prozess immer noch, ja, ich sage jetzt mal, unvollständig, weshalb ja diese Nährstoffversorgung des Transplants in den frühen Wochen einfach noch unzureichend ist in dieser Phase. Aber das ist eben auch eine ganz kritische Phase, da das Transplant eben trotzdem noch wirklich, wirklich anfällig für Überlastungen ist und weil es eben nicht ausreichend versorgt ist. Und deshalb kann es auch eventuelle größere Schäden, die da auftreten, einfach auch nicht so schnell reparieren. Was aber positiv auf jeden Fall ist in dieser Phase, ist, dass es oder dass was zu erwähnen ist in der Phase, dass immer mehr von diesen Fibroblasten aktiv werden und die ja ganz, ganz wichtig sind in einem bandartigen Gewebe auch und diese vermehrt Kollagen produzieren. In dem Fall ganz viel Kollagen Typ 1 auch. Diese Fasern, diese Kollagenfasern, die verleihen dem Gewebe ja diese Festigkeit und diese Synthese ist aber in der Phase noch im Anfangsstadium. Das heißt, das bedeutet, dass das Transplant noch nicht wirklich genügend strukturelle Integrität entwickelt hat, um jetzt hohe mechanische Belastungen standzuhalten. Diese Kollagenfasern, die während dieser Zeit gebildet werden, sind zudem oft eben auch noch ungeordnet und eben nicht so optimal ausgerichtet, um eben diese mechanischen Belastungen auch aufzunehmen. Was haben wir da? Ein bisschen höheren Belastungen sind jetzt bei Bewegungen wie jetzt Laufen oder Springen. Kommt es einfach zu dieser höheren Belastung und das auch wieder eine Erklärung, warum es halt dann vielleicht auch eben keinen Sinn macht, da schon so früh ans Laufen zu denken in der sechsten Woche oder wie auch immer. Das Kreuzbandtransplant wird eben während einer Reha mit spezifischen Reizen sowohl aktiv als auch passiv ja bereits belastet, um eben auch diese Belastbarkeit dadurch, diese mechanischen Kräfte, die daran einwirken, durch aktive, passive Maßnahmen, wie auch immer, einfach sozusagen, damit dieses Transplant einfach auch stimuliert wird, dass es einfach mehr von diesen Reizen noch bekommt. Aber trotzdem, wie gesagt, gibt es noch immer, sei es jetzt Drehbewegungen oder Richtungswechsel oder höhere Scherkräfte, die einfach das Transplant trotzdem übermäßig belasten können, bevor es eben ausreichend stabil ist. Da jetzt diese mechanische Festigkeit von diesem Transplant in dieser Phase nicht der eines gesunden Kreuzbandes entspricht, kann es hier eben auch leichter zu diesen so zu Mikrorissen oder eben auch zu einer Reruptur kommen. Das ist in der Phase zwischen bis zum dritten Monat hin einfach sehr, sehr, ein Faktor, der da einfach mitspielt und den muss man auch kommunizieren, damit es hier einfach nicht zu einer Problematik dann noch kommt, weil auch der Körper, also jetzt nicht nur das Transplant, aber auch der Körper passt sich in dieser Phase ja auch biomechanisch an das noch, ich sage jetzt mal, unsichere Knie an. was eben dazu führen kann, dass jetzt andere Strukturen wie die umliegenden Muskeln oder Gelenke einfach verstärkt beansprucht werden. Und diese Anpassungen können eben zu einer ungenügenden Bewegungs-, ich sag mal, Koordination führen, wodurch das Knie einfach wieder während bestimmter Bewegungen zusätzlich belastet wird. Das Transplant ist in dieser Phase eben aber noch nicht so stark, um diese zusätzlichen Belastungen auch effektiv zu kompensieren. Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, in dieser Phase, dass das Zusammenspiel von zellulären Abbau, unvollständiger Revaskularisierung und dieser mechanischen Belastung diese Phase so heikel macht und erklärt, warum besonders sorgfältig meiner Meinung nach darauf geachtet werden muss, dass das Knie auch da nicht überfordert wird. Die hohe Verletzungsanfälligkeit des Transplants in der Phase ist der Grund, warum eine, ich sage jetzt mal, gute, strukturierte Rehabilitation und auch gewisserweise Zurückhaltung und eben auch kein falscher Ehrgeiz, weil, wie gesagt, oft die sichtbaren Argumente oft dafür sprechen, Muskel ist vielleicht schon gut aktiviert, Schwellung ist nicht da, Schmerz ist keiner da, Vertrauen ins Knie vielleicht ist auch da, dass das aber trotzdem nicht falsch eingeschätzt wird, weil im Knie selber, das Band selber sich da gerade eben, wie gesagt, in dieser vulnerablen Phase betrifft. Und das ist einfach eine entscheidende Bedeutung oft. Ja. Und in der Phase geht es eben, wie gesagt, darum, eine sehr kontrollierte, schrittweise Belastungssteigerung auch zu machen, um einfach sicherzustellen, dass das Transplant nicht überbelastet wird, bevor es ausreichend stabil ist. Das heißt, sportliche Aktivitäten, die eben jetzt hohe mechanischen Kräfte auf das Knie ausüben sollten, in der Zeit einfach vermieden werden, macht einfach keinen Sinn. Nach Ablauf dieser 12 bis 16 Wochen, je nachdem, ist die Zugfestigkeit dann auch signifikant auch angestiegen. Und du hast dann eben, wenn man jetzt wieder von Prozenten sprechen möchte, so um die 35 bis 40%, je nachdem, wie gesagt, schwer zum sagen. Aber da sieht man einfach, dass da einfach dann schon viel, viel mehr Belastung auch am Ende dieser Phase möglich ist. Deshalb ein Laufen nach 12 bis 16 Wochen definitiv ein Thema auch. Nach eben dieser zweiten Phase sprechen wir jetzt eben vom 3. bis 6. Monat. Während, also diese nächste Phase, das ist diese Zellwachstumsphase, gerne auch Proliferationsphase genannt. Während dieser Phase beginnt das Transplant eben Zellen wie eben die erwähnten Fibroblasten noch stärker zu aktivieren, die Kollagen und andere Bestandteile eines Bandes eben produzieren. Und diese Zellen sind einfach entscheidend für die Umstrukturierung und Reorganisation des Sehnengewebes in Richtung eines ligamentären Gewebes. Es erfolgt eine Längsorientierung der Fasern in dem Fall, was einfach einem bandartigen Gewebe immer mehr ähnelt. Das in der Phase verändert das Transplant auch seine Struktur, um eben diese mechanischen Eigenschaften eines Bandes anzunehmen. Von der Zugfestigkeit her steigt das Ganze auf 45% laut Literatur. Wie gesagt, so genau kann man das natürlich nicht sagen. Zu individuell und einfach auch schwer da eine Studie durchzuführen und das zu überprüfen. Es gibt natürlich im Tierversuch Studien, die einfach diese Reißfestigkeit in der Phase überprüft haben. Aber wie gesagt, es geht einfach darum, diese Werte trotzdem mit Vorsicht zu genießen. Da braucht es vielleicht dann eher, vielleicht auch zeitbasierte Angaben, um den physiologischen Prozess zumindest zu erklären. Ja. Ich glaube, als jetzt die Zugwerte selber, sondern eher einfach, da Education wieder wichtig, dass man einfach dem Patienten auch diese Situation erklärt, was da mit seinem Kreuzband auch abläuft, weil das ja einfach nicht greifbar ist, nicht sichtbar ist und dass man das einfach auch ins Gewissen ruft. Ab dem 6. Monat, da ist sozusagen diese Remodellierungsphase, diese Umbauphase, die geht bis zu 2 Jahre, also bis dahin wird das auch beobachtet. In der Phase wird das Gewebe einfach trotzdem immer noch weiter umgebaut, deshalb es ist da noch nicht bei 100%, wird aber trotzdem immer zu, also es nimmt immer mehr ligamentäre Eigenschaften noch an, diese ganzen Kollagenfasern werden parallel zu den mechanischen Belastungslinien des Kniegelenks auch ausgerichtet, was dann eben auch dem neuen Kreuzband Stabilität verleiht. Der Zellgehalt des Gewebes nimmt dann aber auch ein wenig ab und es erfolgt sozusagen eine stärkere, noch stärkere Zunahme des Kollagenbindegewebes, eben dieses Typ 1, was typisch auch für Ligamentgewebe ist. Genau, die, wie gesagt, die Längsorientierung der Kollagenfasern verbessert in der Phase einfach die Materialeigenschaften und es erreicht dann eben am Ende dieser Phase, so, da spricht man von ungefähr 55-60%, was definitiv auch noch keine 100% sind. Und wenn man jetzt bedenkt, 6. Monat hört man auf, dass da schon wieder jemand in den Sport einsteigt, auch wieder spielt. Aber trotzdem, wie gesagt, es ist dieses Berufsrisiko, dieses Restrisiko da. Du steigst nach 6-7 Monaten einfach mit einem nicht fertig umgebauten Kreuzband ein. Der Rest ist sicher tipptopp da, aber wie gesagt, das Kreuzband selbst hat da definitiv noch Schwächen. Die werden dann oft in der letzten Phase, in dieser Reifungsphase gebildet. Das heißt, in der letzten Phase erreicht das Transplant dann eben seine maximale biomechanische Festigkeit und auch Elastizität, was ein Gewebe braucht. Das heißt, das Gewebe hat sich wirklich in ein ligamentär-ähnliches Gewebe auch umgewandelt, das jetzt eben auch eine ähnliche Funktion wie das ursprüngliche Kreuzband übernimmt. Die endgültige Reifung, sagt man jetzt eben, kann bis zu 2 Jahre dauern. Und während dieser Zeit verbessert sich die Struktur und Funktion einfach stetig immer besser weiter. Das heißt, die mechanische Belastbarkeit nähert sich dann eben zusammenfassend zunehmend der eines natürlichen vorderen Kreuzbandes und wird sozusagen vollständig auch integriert in das ganze Fazit zu der Ligamentisierung. Wie gesagt, es handelt sich dabei einfach, es verwandelt sich Sehnengewebe eben durch morphologische Veränderungen in eine ligamentähnliche Struktur. Der Prozess wird eben durch Faktoren wie die richtige Verankerung und den engen Kontakt des Transplantes mit dem Knochentunnel beeinflusst, damit da einfach umliegendes Gewebe einwachsen kann. Fehlt dieser Kontakt jetzt, kann dieser den Heilungsprozess stören, sprich es ist wichtig, dass das Transplant richtig gut eingesetzt ist, weil das so ein wenig die Grundlage für eine erfolgreiche Ligamentisierung auch ist. Weiters ist gut gesetzter Stress auch wichtig, um diese Umstrukturierung des Gewebes zu fördern, das heißt, da braucht es definitiv auch Reize, damit diese Zellaktivität auch gefördert wird, dass das Transplant nämlich ohne Belastung eine mehr minderwertige Narbenstruktur entwickelt, ist auch klar. Deshalb früher gab es oft nach einer Kreuzbandoperation noch einen Gips für 4-6 Wochen. Da sind wir Gott sei Dank schon länger weg davon. Biomechanisch erreicht es aber nie die 100%ige Eigenschaft eines natürlichen Kreuzbandes. Die vollständige Umbauphase eben von diesem Kreuzband, diesen neuen Kreuzband zu Sehnen oder zu ligamentären Gewebe, dauert eben in der Regel 1-2 Jahre. Aber, und da muss man das jetzt auch sagen, so lange dauert die Reha natürlich auch nicht, da machen natürlich alle schon wieder auch Sport davor. Der Großteil der biomechanischen Stabilität ist einfach eben nach etwa 9 Monaten auch wieder erreicht und deshalb ist es gerade für Amateursportler und Sportlerinnen wichtig, sich nicht von diesen 6-7 Monaten Einstieg da zu stressen, sondern 9 Monate muss man sich Zeit nehmen dafür, wenn man jetzt vielleicht nicht gerade Profisportler, Sportlerin ist und einfach, wie erwähnt, auch unterschiedliche Gerätschaften und die Zeit, 8 Stunden Reha jeden Tag hat, damit man einfach sich diese 9 Monate einfach auch Zeit nimmt und wieder voll in den Sport auch wieder einsteigt. Wichtig, wie gesagt, ist in dieser Zeit ist ein gezieltes Rehabilitationsprogramm, um die Heilung auch dieses Bandes zu unterstützen, aber eben auch um Überlastungen zu vermeiden. Das vielleicht auch ein Prozess, wo der Körper auch gegen uns arbeiten könnte. Das heißt, es kann sein, dass dieser Prozess nicht stattfindet, weil aus welchen Gründen auch immer der Körper beschließt, ich baue das nicht in ein bandartiges Gewebe um, sondern das wird einfach eine Struktur, die weder Sehne noch Band ist, sondern irgendwo dazwischen vielleicht und da einfach auch dann überlasten kann, weil der biomechanische Reiz anders ankommt an dieser Struktur und die das auch so nicht abwenden und es da einfach dann in weiterer Folge zu einem Reruptur kommen kann oder anderen Problematiken im Kniegelenk. Das heißt, warum ist es jetzt also wichtig, den Patienten in der Phase zu Beginn noch ein wenig zu bremsen? Wie gesagt, ich habe schon gesagt, da fühlen sich die Patienten meist schon gut und viele wollen schon laufen und mehr machen, weil sich das Knie dann eben nach so etwa 8 Wochen schon oft ja sehr gut anfühlt. Man hat die ersten Krafteinheiten absolviert, aber eben aufgrund der beschriebenen Ligamentisierung und auf ist man einfach ja noch nicht ready dafür. Das heißt, man muss so ein wenig diese Belastungsgrenzen noch abschätzen. Jetzt so genaue Empfehlungen sind da, wie gesagt, etwas schwierig, da die Reißfestigkeit eben bei Menschen nicht direkt gemessen werden kann, weil wer lässt sich schon freiwillig sein Kreuzband zerreißen? Aber die Ergebnisse, die jetzt in der Literatur vorliegen, ob es jetzt im Tierversuch oder Mensch gemacht wurde, das habe ich ehrlich gesagt nicht ganz so rausfinden können. Oft ist es, da war die Recherche dann zu wenig Zeit, um da ganz tief reinzugehen. Jedenfalls die Reißfestigkeit eines gesunden Kreuzbandes, das weiß man, die liegt etwa so bei 1700 plus Newton. In der vulnerablen Phase, da reden wir jetzt eben von 4 bis 8 Wochen postoperativ, wird eben eine Belastungsgrenze von etwa so um die 260 Newton angenommen. Um jetzt alles, was darüber hinausgeht, würde eben Schäden am Transplant vermeiden. Nach 3 Monaten wird die kritische Belastungsgrenze auf so ungefähr 400 plus Newton geschätzt. Das heißt, die Empfehlung lautet da jetzt meiner Meinung nach, die Belastungsgrenzen da zu unterschreiten. Das heißt, nicht zu viel drüber setzen, weil sonst kann es einfach zu irreversiblen Schäden da kommen. Natürlich leicht anreizen, um diesen physiologischen Prozess zu stimulieren. Und da liegt auch so ein wenig diese, wo ich glaube, dass auch Erfahrung ganz wichtig ist, wie man jetzt die Reize auch setzt. Denn wir haben ja in der Phase trotz all dieser Umbaumechanismen und der damit einhergehenden Belastungsgrenzen, die wir auch haben, geht es ja in der Phase 2 trotzdem darum, das Knie auf das große Ziel am Ende der zweiten Phase vorzubereiten, eben das Laufen, beziehungsweise vielleicht da eher noch Joggen, also Laufen mit so etwa 7 km/h, also wo jetzt deutlich weniger Speed und somit weniger Kräfte auf das Transplant durchwirken. Denn wie vorhin erwähnt, nach etwa 3 Monaten wird eine Belastbarkeit von etwa 400 plus Newton geschätzt. Beim Laufen wirken jetzt auf das vordere Kreuzband aber doch erhebliche Kräfte. Da zeigen jetzt Studien, dass die Belastung auf das Kreuzband beim eher langsameren Laufen zwischen 300 und 500 Newton liegen, je nach Geschwindigkeit und individuellen Faktoren natürlich. Das heißt, da fallen wir bei eher einem langsameren Laufen, Joggen, fallen wir damit diesen 400 plus Newton ganz gut rein, dass das Kreuzband das auch noch tolerieren kann. Das heißt, wir bewegen uns in diesen Grenzen da drinnen. Beim schnellen Laufen oder wirklich höheren Tempis kann aber schon auch eine Belastung auf 1000 Newton oder mehr steigen. Ja. Das heißt, das einfach auch zu berücksichtigen, wie der Einstieg dann ins Laufen auch geht, habe ich dann auch noch später so meine Empfehlungsweise dazu. Das heißt, diese kritische Belastungsgrenze von dem neuen Kreuzband liegt bei etwa 200 bis 500 Newton. Daher eben ratsam in der Zeit starke Belastungen jetzt wie intensives, schnellere Laufen oder höhere Tempis beim Krafttraining oder alle belastbaren mechanischen Reize, die man setzt, einfach da etwas gering halten, schon setzen, aber wie gesagt, nicht drüber schießen über das Ziel hinaus, um das Transplant einfach nicht zu gefährden. Gerne kann man natürlich auch schon früher Laufreize setzen, denke ich eher dann auf so Anti-Gravity-Laufbändern wie das Alter G, dass man da natürlich mit ganz wenig Körpergewicht auch arbeitet. Gerne, wenn man so etwas hat, hat es natürlich in den meisten privaten Praxen nicht. Bei vielen Vereinen gibt es das oder Sportvereinen. Deshalb könnte man mit dem natürlich auch arbeiten, weil da eine andere Belastung dann noch da ist, eventuell vielleicht auch noch im Wasser. Aber wie gesagt, das muss alles einfach immer unter einem gewisser Belastungsgrenze auch stehen. Das heißt eben, auch wenn Sportler, Sportlerinnen jetzt von außen da einen sehr guten Eindruck machen, auf allen Ebenen wie Muskelentzündungszeichen, auch von der Becken-Beinachse, sich da trotzdem nicht täuschen lassen. Im Knie herrscht da trotzdem gerade ein ganz anderer Zustand, wenn man das Prinzip der Ligamentisierung auch verstanden hat, dann kann man das ganz gut auch berücksichtigen. Das heißt, in der Phase benötigt es eben Kenntnisse über die Belastungsgrenzen, aber auch, wie ich diese eben ausreizen kann, ohne das Transplant jetzt, dass das einen großen Schaden annimmt. Denn ich muss ja natürlich auch alles trainieren und therapieren, damit ich eben A in der Reha was weiterbekomme, den nächsten Meilenstein schaffe und damit das auch alles problemlos funktioniert. Und das geht nun mal nicht mit Schonung oder mit Mobilisieren und irgendwelchen Theraband-Übungen. Nein, da braucht es definitiv Maßnahmen und da braucht es auf allen Ebenen. Also da braucht es alles, angefangen mit Krafttraining natürlich. Da sind wir im Kraftausdauerbereich. Wir setzen aber natürlich Bereiche in der Hypertrophie, exzentrisches Training gerne auch bei Sehnenentnahmen stellen natürlich. Muskelaufbaumethoden, Wiederholungsmethoden, sprich man geht die Kraftpyramide wirklich da von unten nach oben und rekrutiert in Kilogramm übungstechnisch Kniebeugenvariationen, Deadlift-Variationen, Wadenheber gebeugt, gestreckt, Beinpresse, Beinstrecker richtig eingesetzt, Swiss Ball Curls. Natürlich kommen auch seitliche Aktivierungen und Training dazu, aber Fokus liegt zumindest bei mir am Anfang eher noch auf Übungen in der Sagittalebene und auch noch nicht zu dynamisch. Weil in der Phase 2 ist ein strukturierter und kontrollierter Belastungsaufbau mit Reizen, die den Prozess der Ligamentisierung unterstützen, aber nicht negativ beeinflussen, das A und O. Und dafür benötigt es halt eben Kenntnisse über Anatomie, Physiologie, Training und wie ich diese eben gezielt auch einsetze. Zum Krafttraining kann man prinzipiell sagen, dass wenn man nur, glaube ich, Squat, Deadlifts und Wadenheber machst, wirst du eine Kreuzbandreha vermutlich auch positiv absolvieren. Aber es wird vermutlich ziemlich fad werden mit der Zeit, wenn man 9 Monate lang nur mit diesen Kraftübungen arbeitet. Deshalb ist es sinnvoll, hier auch Abwandlungen zu nutzen, die den Sinn der Ligamentisierung auch unterstützen. Wenn dann dadurch dann etwaige, ich sage jetzt mal, fancy Übungen entstehen, wenn man dann eben oft sieht, wie der Profisportler Übungen machen am PC-Ball, stehend, eine Kniebeuge etc., kann man machen, muss man nicht, aber das Ding ist halt, wenn du einen Sportler über mehrere Monate tagtäglich betreust, musst du als Physio auch kreativ werden und dir Übungen einfallen lassen, die vielleicht eher an, ja, Circus Roncalli erinnern oder ja, als jetzt ein klassisches Krafttraining. Wie gesagt, ist voll okay, kann man machen, sozusagen als Alternative zum klassischen Krafttraining, um den Sportler oder die Sportlerin einfach bei Laune zu halten in diesen Phasen. Es spricht ja nichts dagegen, sowas zu machen. Es soll natürlich alles nicht patientengefährdend sein und es soll alles ein wenig auch einen Sinn verfolgen. Wenn es jetzt nicht von 10 Übungen, wenn eine dabei ist, die vielleicht eher dazu dient, um den Sportler oder Sportlerin einfach eine Spaßübung zu präsentieren, dann gerne, wie gesagt. In der Regel sollte der Aufbau im Krafttraining einfach eine Struktur haben. Das heißt, wenn das jetzt eine Kniebeuge zum Beispiel wäre, dass man ganz am Anfang einfach mit Supported Squats, High Squats arbeitet, dann klassischen Basic Squat, Lunges, dann einfach Single Leg Balance Squat zum Beispiel, Bulgarian Split Squat, sprich zusammenfassend zu Beginn mehr Fokus auf die beidbeinigen Übungen und dann eben mit dem Ziel laufen müssen, aber dann auch vermehrt einbeinige Übungen im Programm inkludiert werden. Das kann auch von Anfang an dabei sein auf der Beinpresse, dass man da mal einbeinig arbeitet. Wie gesagt, welche Trainingsmethoden man da auch immer setzt, es ist alles dabei. Also jetzt nur, man sieht das ja dann, wenn der Sportlerin die Kraftausdauerübungen schon gut absolvieren kann, dann kann man da recht schnell in die nächsten Phasen auch reingehen. Man kann aber auch gleich einmal mit einer Hypertrophie-Übung anfangen. Auch das funktioniert ganz gut. Wie gesagt, es ist da einfach wichtig auszuprobieren, nicht nur an ein Schema da zu denken. Es soll schon eine klar strukturierte Reha-Planung da sein. Ich kann es jetzt nur von mir aus sagen, ich habe das früher immer nach einem Schema gemacht und irgendwann bin ich dann irgendwie nicht mehr glücklich worden oder es hat mich nicht erfüllt, immer nur dieselben Übungen, immer nur derselbe Aufbau. Dann habe ich mir einfach auch aus anderen Bereichen des Krafttrainings Input geholt und das hat dann richtig gut funktioniert, dass eine Mischung aus dem auch oft einmal einen schnelleren Effekt bei der oder der Sport, dem Sportler hatte. Ja, aber bei dem anderen hat das andere wieder funktioniert. Das heißt, zu Beginn natürlich gerne mit evidenzbasierten Krafttrainingsprogrammen arbeiten, die sich auch über Jahre hinweg gesetzt haben. Das passt, aber auch ausprobieren selber, vielleicht da eine Übung einmal ein wenig anpassen, da vielleicht einen anderen Reiz schon zu Beginn setzen. Also wie gesagt, da geht es ganz, ganz viel auch um Erfahrung, solange das einfach immer mit dem einen Sinn verfolgt, eben einen strukturierten Aufbau, diese Ligamentisierung auch unterstützen. Das sind eigentlich so die wichtigsten Punkte da, wenn man jetzt mit dem Krafttraining auch arbeitet. Für mich ein ganz wichtiger Part ist auch das Training von Musculus Soleus, den einfach nicht vergessen, der hat einfach einen Einfluss auf diese anterior Translation der Tibia, indem er einfach durch so eine rückziehende Kraft auf die Tibia auch ausübt. Das heißt, diese Funktion unterstützt jetzt auch die Stabilität des Kniegelenks und entlastet da auch gerade in der Phase das vordere Kreuzband, insbesondere einfach auch bei dynamischen Aktivitäten. Daher spielt der Soleus eine wirklich wichtige Rolle in der Kniebiomechanik, der Rehabilitation und auch Prävention von Kreuzbandverletzungen, weil Studien einfach auch zeigen, dass eine schwache Trizepsmuskulatur, insbesondere der Soleus, zu einer erhöhten Belastung des vorderen Kreuzbandes führen kann, da eben diese anterior Translation der Tibia weniger kontrolliert wird. Deshalb auch auf solche Muskeln auch achten. Sensomotorische Reize im Training, auch ganz wichtig, liest man immer einfach diese Reintegration von Nervenendigungen in das Kreuzband. Kann man jetzt natürlich klassisch arbeiten mit Einbeinstandvariationen, mit unterschiedlichen Reizen, zu Beginn der Phase eher noch vielleicht keine zu schnellen Unterlagen verwenden. Was meine ich damit? So ein Bosu-Ball, wenn der auf der runden Seite liegt, dann hat der sehr schnelle, reaktive, kleine Bewegungen. Das muss der oder die Patientin auch ausgleichen können. Und wenn wir jetzt wieder an diese Ligamentisierungsphase denken, dann ist aber eben aufgrund des Umbaus, das ist da noch nicht so vorhanden. Das heißt, auch diese neurosensorische Versorgung ist da ja noch nicht so da. Deshalb muss es am Anfang auch da nicht gleich den fancy Stuff auf den einbeinigen Übungen haben. Da reichen oft dann auch Standwaage, Y-Balance-Übung, Einbeinstand auf einen RX-Pad, kontrolliert das Ganze. Man kann es natürlich auch ganz modern machen oder wie es der Trend gerade hergeht, in Richtung neurozentriertes Training arbeiten. Auch da kann man sich Teile davon rausholen, wie man das dann in seine Therapie auch einsetzt. Das ist jedem selber überlassen, aber kann man da auch gut in so neue Ideen, neue Denkweisen, Konzepte auch sich da was zurückholen für die Kreuzbandreha auch. Definitiv eine Möglichkeit, gerade wenn es eben darum geht, eben diese neurosensorische Versorgung wieder zu gelangen. Auch da gibt es so ein bisschen so eine Einstufung, wie das funktioniert. Das heißt, es kommt eben gerade zu Beginn nach einer Operation, da ist man sich noch immer nicht so genau, wie diese Reinnovation auch stattfindet. Das heißt, man kann generell sagen, dass der Prozess sehr langsam abläuft, dass solche freien Nervenendigungen zwar nachgewiesen werden, aber man kann nie so eine Korrelation zur Zeit der Rekonstruktion schaffen. Man sagt etwas so nach ungefähr 200 plus Tagen kommt es eben zu so einer Einsprießung von so Nervenendigungen. Das heißt, hier geht es natürlich darum, das auch zu fördern. Das heißt, diese Förderung trägt einfach dazu bei, dass es eine Verbesserung von dieser Feedbackschleife gibt, dass einfach postoperative Instabilitäten verhindert werden können. Das heißt, hier braucht es einfach definitiv diese Reize auf dieser sensomotorischen Ebene auch, um da einfach auch Reize darzusetzen. Deshalb zwar nicht nur Einbeinstand, ja, das wäre auch zu wenig, sondern sich da einfach auch überlegen, okay, wie kann ich das Kniegelenk wieder auf der Schiene des neurosensorischen Systems auch bearbeiten. Ein Thema, was da auch immer wieder zu tragen kommt, ist diese Neuroplastizität, also sozusagen die Fähigkeit des Gehirns, sich durch funktionelle und ja auch strukturelle Reorganisation an neue Bedingungen anzupassen, spielt quasi eine entscheidende Rolle in der Kreuzbandreha definitiv. Das heißt, auch da wird gerade aktuell ganz viel geforscht, dass diese Bedeutung von diesen neuroplastischen Prozessen für die Wiederherstellung von der auch motorischen Kontrolle ganz, ganz wichtig ist und eben auch für die Vermeidung von erneuten Verletzungen. Das heißt, eben weil nach einer Kreuzbandruptur eben häufig Defizite in der Gelenkstabilität und Posturalkontrolle auch da sind. Und da braucht es dann einfach auch unterschiedliche Aktivitätsmuster, die ja auch im Gehirn auftreten, wie das verletzte Bein sozusagen auch belastet wird. Das heißt, das deutet darauf hin, dass das Gehirn vermehrt visuelle, aber auch so somatosensorische Informationen integriert, um eben verletzungsbedingte Veränderungen im Kniegelenk auch auszugleichen. Das heißt, es gibt eben eine Möglichkeit, dass ein solches Training fördert einfach diese flexible Anpassung von diesem neuronalen Netzwerk, kann die Bewegungssteuerung verbessern und eben auch das Risiko für erneute Verletzungen reduzieren. Das heißt, das ist auch ein entscheidender Punkt neben all dem Krafttraining, auch hier auf dieser Ebene zu arbeiten. Einfach Integration von Variablen, von komplexen Trainingsmethoden, einfach die das motorische Lernen einfach optimieren, um einfach die Rehabilitation auch effektiver zu gestalten und einfach ja, das Risiko für erneute Verletzungen verhindert. Das heißt, das auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn man vielleicht auch an Prävention denkt, dass man einfach so diese Neuroplastizität damit integriert. Ich glaube, das ist noch ein großes Puzzlestück in der Kreuzbandreha, die gerade mit diesen Trends wie Neuroathletiktraining, neurozentriertes Training, dass da etwas aufgemacht worden ist, wo, glaube ich, wie auch immer das heißt in ein paar Jahren, das muss jetzt nicht heißen Neuroathletiktraining, aber das ist definitiv noch so ein großes Puzzlestück, diese Reintegration in diesen motorischen Kortex, in dieser Neuroplastizität, dass einfach diese motorische Kontrolle da auch von diesem neuen Kreuzband auf neurosensorischer Ebene auch wieder funktioniert. Weiters natürlich neben Krafttraining, sensomotorischen Training, Beweglichkeit weiterhin fördern. Auch wenn sie schon da ist, dass man das einfach trotzdem immer wieder so seine, ich nenne es Kniepflege betreibt, einfach immer schaut, okay, Beweglichkeit passt, Schwellungen da und so weiter, Narbenpflege, ja. Einfach das gehört da einfach auch noch dazu in der Phase. Natürlich nicht die dynamische Beinachsenkontrolle. Man steigert den Impact unter Berücksichtigung der Belastungsgrenzen von einfachen Übungen bis hin zu einbeinigen Sprüngen am Ende dieser Phase. Generell, was sollte am Ende der Phase 2 erreicht werden? Also Ziel natürlich ein reizfreies Knie, welches Impact-Belastungen auch gut akzeptiert, einen sehr gut aktivierten Quadrizeps oder Muskulatur generell, eine stabile dynamische Beinachse hat, eine volle Beweglichkeit, Kontrolle bei Sprüngen, einbeinige Kraftkontrolle bei Squats und zum Beispiel jetzt auch Deadlift-Variationen, je nachdem. Das gibt es eigentlich am Ende davon zu erreichen, um eben das Ziel dann, das Laufen auch zu schaffen. Da gehe ich dann noch gleich drauf ein. Was für Probleme können in der Phase 2 auftreten? Eben diese AMI, diese adrogene Muskelinhibition, definitiv ein Thema, wenn man das am Anfang nicht am Schirm gehabt hat. Eine Tendinopathie an der Entnahmestelle, weil vielleicht die Sehne dort noch nicht so weit ist für Krafttraining und dann der Reiz kommt und dann überlastet das System. Eventuell auch immer wiederkehrende Schwellungen bei einer Semitendinosus-Entnahme, vielleicht, dass das Gewebe hinten aufreißt, wenn man zu schnelle Bewegungen auch gesetzt hat. Und wenn man eben Bildgebung zu Beginn, ich habe es in der letzten Folge gesagt, hat vielleicht nicht so am Radar gehabt hat, dass ein Bone Bruise oder ein beginnender fokaler Knorpelschaden, den man am Anfang vielleicht zu bagatellisiert hat, dass der dann vielleicht auch Probleme macht, wenn die höheren Belastungen mehr werden mit Sprüngen und mit einbeinigen Belastungen, dass da dann im Bereich des Knorpels eine Problematik kommen kann. Also das wären einmal so grundsätzlich die Themen, die da natürlich muskulär eben auch, dass die Reaktivierung nicht so gut funktioniert, das sind definitiv jetzt einmal so Probleme. Aber wie gesagt, die kann man ganz gut in den Griff bekommen, wenn man eben gleich zu Beginn in den ersten 4 bis 6 Wochen genau diese Sachen auch im Auge hat, berücksichtigt und stimuliert. Das heißt, die Rolle des Sportphysios in der Phase selber ist natürlich aktiv, braucht es jetzt einen gut strukturierten Plan für das Krafttraining und aber auch allen motorischen Grundeigenschaften jetzt eben angepasst an die Belastbarkeit des im Umbau befindlichen Transplant. Das muss der Sportphysio definitiv abdecken. Das sollte definitiv ein roter Faden zu erkennen sein, nach, wie gesagt, welcher Kraftpyramide man arbeitet, ob man eben bestimmte Sehnenübungen einbaut. Da hat jeder dann so seine eigenen Erfahrungen. Zu Beginn seiner Karriere haltet man sich da, ich habe es eher erwähnt, stark vielleicht dann an ein Konzept oder an evidenzbasierte Trainingsprogramme. Aber es gibt halt auch immer diese Non-Responder und da braucht es dann vielleicht andere Krafttheorien, die Kraft ins System und sozusagen in den Muskel bringen. Das heißt, hier braucht es eben ein sehr gutes Wissen über Krafttraining, Auswahl der Übungen, etwaige Anpassungen, um das Transplant noch zu unterstützen oder zu schützen. Zum Beispiel jetzt ein Beckenkippen während der Kniebeuge, um die Hamstrings so zu wenig zu aktivieren, damit diese die Tibia ein wenig nach posterior halten. Später dann natürlich weg damit, bewusst vermehrt Reize auf das Kreuzband setzen, damit dieses auf Zellebene natürlich auch aktiviert wird, um hier eben dieses Kollagen stabiler zu machen, um einfach für die späteren Belastungen auch anzupassen. Wie gesagt, mein Ansatz ist da immer, ein guter strukturierter Trainingsplan zu erstellen, der abwechslungsreich ist, sprich der ändert sich alle 3 bis 4 Wochen. Natürlich, gewisse Übungen bleiben die ganze Reha über Teil des Plans, aber ja, sonst kommt Woche für Woche immer ein neuer Schwerpunkt auch dazu. Das heißt, hier ganz klar, die Eigeninitiative des Sportlers ist in der Phase einfach auch gefragt. Wenn man im Vereinssetting ist, klar, dann ist man da jede Einheit dabei. Aber wenn man jemanden in der privaten Praxis betreut und man sieht sich 1 oder 2 Mal pro Woche, dann muss ich den oder diejenige nicht ständig ja auch in der Praxis dabei beobachten, wie sie die Übungen macht, sondern da braucht es einfach eine gute Session zu Beginn, damit der oder die weiß, wie die Übung auch qualitativ gut durchgeführt wird. Aber da kommen ganz klar auch zu tragen, dass man in der Phase immer noch gerne Einheiten auf der Liege macht, um eben auch aus therapeutischer Sicht diese Kniepflege zu betreiben, sprich einfach passive Techniken. Was heißt das? Natürlich kommt da jetzt auch vermehrt manuelle Therapie zu tragen. Ich weiß, jetzt gibt viele Evidenz-Hardliner, die immer sagen, dass die manuelle Therapie sehr schwach ist. Ich mache es trotzdem, denn ja, gerade kapsulär geht da definitiv was weiter, wenn da noch Einschränkungen aus der ersten Phase vielleicht da sind mit 3D-Kapseltechniken. Gerne da jetzt eben auch dosierte Techniken mit Gelenksgleiten, mal locker anfangen, Soft-Tissue-Techniken natürlich weiterhin, um etwaige Muskelüberbelastungen schon eigentlich Beginn an in den Griff zu bekommen, dass da keine Belastung gibt. Gerne auch mal eine Recovery-Session mit Massage-Triggerpunkt für die Muskulatur. Der Betroffene arbeitet Woche für Woche, Tag für Tag, mehrere Stunden an seiner Kraft, Stabilität etc. Da kann man das System auch mal entspannen, mal parasympathisch arbeiten, dass da einfach auch nicht zu viel Stress in da ist. Der Sportler, die Sportlerin macht sich den Stress, dass sie am liebsten gestern wieder zurück am Platz steht. Das heißt, da gerne auch einmal Einheiten machen, wo man dem Sportler sagt, so heute, du musst jetzt einmal nichts machen, leg dich auf die Liege, man arbeitet mit myofaszialen Techniken, Release-Techniken, Soft-Tissue-Techniken, Mobilisationstechniken, parasympathisch-Techniken, um da einfach auch zu arbeiten. Physikalisch gerne immer auch noch mit Game Ready nach einer intensiven Einheit, wenn man eine Belastungssteigerung gemacht hat, dass man dann vielleicht auch noch im Anschluss eine Game Ready drauf gibt, dass das Gewebe vielleicht auch gar nicht reagiert auf den neuen Reiz. Auch gerne immer noch mit Elektrotherapie arbeiten, BFA, also Blood Flow Restriction Training, auch zum Einsatz kommen. Gerne zum Beispiel auch eine Stoßwelle, wenn zum Beispiel an einer der Entnahmestellen Schmerzen auftreten, kann man da vielleicht auch versuchen, Stammzellen zu aktivieren oder gegen den Schmerz zu arbeiten. Je nachdem, da muss man natürlich Erfahrungen damit machen, wie sich das anfühlt. Jetzt von der Testung, was schaue ich mir jetzt zum Beispiel so an. Es gibt ja Gott sei Dank in der Kreuzbandreha ganz viele Return-to-Sport und Protokolle, die gibt es im Internet, da gibt es dieses Melbourne und so weiter und so fort. Ich glaube, daran kann man sich wirklich gut halten. Das hat auch eine gute Evidenz, die Übungen und so weiter. Ich glaube aber auch, umso mehr Erfahrungen man hat, umso mehr man gesehen hat, kann man sich vielleicht auch anhand von, ihr kennt meine 3E, Evidenz, Erfahrung und Expertise, vielleicht sich auch sein eigenes Return-to-Run-Sport-Protokoll auch zusammenbasteln, um da vielleicht auch zu sagen, okay, mir ist das oder das extrem wichtig. Bei mir hat das mehrere Punkte zu erfüllen. Ich weiß jetzt gar nicht die Punkte auswendig, wie viele es sind. Ich schaue mir grundsätzlich mal so diese pathobiologischen Maßnahmen trotzdem noch einmal an. Das heißt, die Schmerzen, die Beweglichkeit, die Schwellung, die Temperatur, gerne auch Umfangmessung von der Muskulatur, damit man sieht, ah, okay, kommt da schon was im Vergleich zum Anfang, ist da was weitergegangen, wirkt auch oft motivierend für den oder die Sportlerin. Dann natürlich Kraftwerte von Isometrie bis isokinetisch, gerne mit einer Kraftmessung, welches Gerät auch immer man nutzt, einfach, dass man auch Werte hat, die man notieren kann. Dann aber natürlich auch die Kraft funktionell überprüfen mit einem Single-Leg-Squat, Single-Leg-Bridging oder Hip-Thrust, Single-Leg-Calf-Raises. Gerne dann aber eben auch das ganze neuromuskuläre System überprüfen. Wie kann man die dynamische Becken-Bein-Achse kontrollieren? Dann natürlich, wie schaut es aus mit Sprüngen? Es gibt Protokolle, die machen, um zurück zum Laufen, diesen Single-Hop-Test. Für mich hat der einfach aufgrund des Wissens der Ligamentisierung wirkt da bei einem einbeinigen Sprung, wenn ich den volle mache, Single-Leg-Hop, schon wahnsinnige Newton auf das Bein. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, hier diesen Single-Bound-Test zu machen. Deshalb da springe ich von links auf rechts. Einfach, weil ich das Gefühl habe, dass es reicht in der Phase auch diesen Test zu machen, auch vom Kopf her schaffen, dass die Sportler und Sportlerinnen einfacher umzusetzen. Und ich fange wie gesagt, auch mal mit Jogging an. Das heißt, das reden wir eben von so 7 km/h. Und da komme ich mit einem Single-Bound-Test richtig gut auch hin. Dann schaue ich mir natürlich noch einen Single-Vertical-Jump an, einfach um zu sehen, okay, wie ist die Kontrolle in der vertikalen Ebene. Ein Y-Balance-Test-Kit-Tool nutze ich da auch noch immer gern, einfach auch einen guten Eindruck mit Zahlen zu bekommen, dass man natürlich immer man muss die Qualität und Quantität der jeweiligen Überprüfungen natürlich auch immer mit seiner Sache hinterfragen. Klar, der Y-Balance-Test ist jetzt nicht das Maß aller Dinge, aber für mich passt er in diese Phase richtig gut rein. Ich bekomme einfach Werte, ich bekomme einen guten Vergleich. Der oder die Sportlerin sieht auch was, wie weit sie schon nah dran ist. Ja. Das sieht sie vielleicht bei einem Step-Up, einem dynamischen, wo ich oder wo die Testperson einfach das sieht, okay, ob da jetzt eine Ausweichung vom Becken stattfindet oder nicht, das nimmt der oder die Sportlerin vielleicht auch nicht so wahr, aber bei einem Y-Balance-Test sieht sie einfach, oh, okay, ich komme auf beiden Beinen gleich weit, und das motiviert ja auch, dass wir als Experten in der Physiotherapie das natürlich vielleicht auch anders einschätzen können, wie dieser Test zu werten ist. Das ist eh klar, aber trotzdem finde ich, es gibt dem oder der Patientin einfach oft einmal eine Motivation. dass die Reha sehr gut auch verläuft. Das heißt, wie gesagt, hier so 5 große Punkte, die ich mir da eben anschaue, auf Kraftebene, pathobiologische, neuromuskulär, Becken-Bein-Achse, Sprünge, das sind einfach alles Dinge, die muss am Ende der Phase 2 erfüllt werden, damit man dann einfach auch in das Laufen gehen kann, ob das jetzt nach 12 Wochen ist oder erst nach 16 Wochen, da nagel ich mich nicht fest. Mir geht es da eher darum, dass ich ein gutes Gefühl habe und dann entscheide ich auch, okay, dass man jetzt da diesen Test auch macht, bei dem einen früher, bei dem anderen vielleicht später. Die Empfehlung des Laufens ist für mich dann eigentlich eher so in Richtung, ich sage jetzt mal Intervalltraining, unter Anführungszeichen, natürlich nicht das Intervalltraining, was man kennt, sondern da geht es eher für mich einmal darum, die ersten Läufe so zu setzen, 300 Meter mal joggen, dann 200 Meter wieder gehen, das Ganze 4-5 Mal wiederholen, damit man bei der ersten Einheit auf so 20 Minuten Belastung ungefähr kommt, aber eben auch immer mit Pausen dazwischen. Einfach mal zum Schauen, wie fühlt sich das an. Bin da ein Freund davon, das Ganze am Asphalt zu machen, nicht auf irgendwelchen steinigen oder Waldböden, wo auch immer, wo man ganz viel Stabilität doch braucht. Ist natürlich ein super präventiver Ansatz, definitiv, aber am Anfang geht es mir darum, dass das Knie in einem sicheren Setting ist und dass da ist es auch okay, wenn das ein Asphalt ist oder eine Laufbahn, was auch immer, oder ein schöner Rasenplatz oder ein Indoorplatz, wie auch immer man das hat, oder eben gerne auch am Laufband, ja. Aber da geht es mir jetzt gar nicht darum, dass man jetzt da eher mal mit, dass man da auf einem Boden arbeitet, wo man auch schon ganz viel Stabilität braucht. Weil dann gleich mehr Reize wieder kommen und dann kann man nicht abschätzen, war das jetzt wegen am Boden, weil der einfach das schon viel Dynamik braucht hat, oder war es, weil das Laufen jetzt einfach noch zu viel war. Also da würde ich eher den Weg gehen. Dann das einfach steigern von Mal zu Mal, nicht in einer Woche zu viel steigern, sondern einfach in einer Woche vielleicht einen Step mehr machen und dann sich einfach mal anschauen, wie funktioniert das über 2 Wochen eher, und dann kann man auch schon einmal sagen, so, und jetzt mal laufen 20 Minuten am Stück, 25, 30 bis hin zu 45 Minuten, und dann kann man natürlich, wenn man ja dann auch weiterarbeitet, in der nächsten Phase, diese Phase 3 sozusagen, wo es dann ganz viel drum geht um Maximalkraft, dass man die da erreicht am Ende, dass man sich das nebenbei natürlich auch zu Gemüte führt. Das heißt, Laufen geht dann auf jeden Fall. Je nachdem, was die Ziele natürlich sind, wenn das jetzt ein Marathonläufer ist, ist das für den natürlich schon der erste Schritt in Richtung Return to Sport, wenn der dann auch laufen kann nach einer Kreuzbandoperation, wenn das eine Ballsportart ist, Spielsportart, Eishockey, Basketball, Fußball, wie auch immer, dann ist das natürlich erst so der erste Einstieg in das Laufen, der aber trotzdem noch andere Ziele mehr im Fokus stehen. Eben, wie bereits erwähnt, Phase 3 geht es dann ganz viel um Maximalkraft und um seitliche Belastungen und eben noch mehr dieses Transplant zu stimulieren. Dazu dann aber auch in der nächsten Folge wieder mehr. Wenn es dann wieder heißt, herzlich willkommen beim Sportphysiotalk Podcast. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ich hoffe, ihr habt da so ein wenig Einblick bekommen in die Phase 2 mit dem großen Ziel Return to Run. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder mit Phase 3. Macht es gut, euer Chris.
Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co. Bei Fragen, Anregungen zur heutigen Folge oder einer der vorangegangenen könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an info@sportphysio-fortbildung.at. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal, euer Chris.